Schlacht in der Geschichte der Menschheit zu schlagen. Menschheit, dieses Wort sollte von heute an für uns alle eine neue Bedeutung haben. Wir können nicht mehr zulassen, dass unsere kleinlichen Konflikte uns aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns. Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und dass sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden. Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung, sondern gegen unsere Vernichtung. Wir kämpfen für unser Recht zu leben, zu existieren. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein, sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Wir werden nicht ohne zu kämpfen vergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben. Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day.
In den 80er Jahren gab es einige Filme im amerikanischen Kino, die das Szenario der wild gewordenen Technik thematisierten. Es war die Zeit der Terminator-Filme, als die Maschinen in den Menschen ihre Feinde erkannten, um sie durch einen Atomkrieg auszulöschen. Die Botschaft der Terminator-Filme lautete: Die Rüstung muss unter die Kontrolle der Menschen bleiben, sie darf nicht den Computern überlassen werden. Technik und Maschinen spielen auch die entscheidende Rolle in Independence Day, dem neuen Film von Roland Emmerich. Der Film feiert die ungebrochene Herrschaft des Menschen über die Technik. Das liegt vor allem daran, dass Independence Day ein Kriegsfilm ist und alle Kriegsfilme tun dies. Der Soldat im Cockpit beherrscht vollends sein Kriegsgerät, aber das reicht nicht aus. Um die Feindmaschinen tatsächlich vernichten zu können, muss er eins werden mit seiner Maschine, so sehr, dass er jede Beschleunigung und jedes feindliche Trommelfeuer aushalten kann, auch wenn ihm dabei das Blut unter der Schädeldecke kocht. Die Action-Szenen in Independence Day haben vor allem diese Funktion, beim Publikum einen Schwindel wie in einer Achterbahn zu erzeugen, den Flug einer abgefeuerten Rakete zu begleiten oder mit Schallgeschwindigkeit durch den Grand Canyon fliegen. Aber was geschieht sonst noch in Independence Day? Ein riesiger Schatten fließt über die Mondoberfläche. Der Schatten der amerikanischen Flagge, die Neil Armstrong auf dem neuen Territorium eingesteckt hatte, verschwindet unter dem Mächtigeren. Und die Fußspuren der Astronauten werden durch die Erschütterung dieser vorbeifliegenden Masse ausgewischt. Das ganze Szenario des Films teilt uns dieser Anfang bereits mit. Die Auslöschung der Menschheit und der Untergang Amerikas. Wir sehen von oben ein riesiges Raumschiff ins Bild kommen. Man könnte es fast anfassen, so nah und bedrohlich scheint es über uns hinweg in die Tiefe des Bildes vorzudringen. Ein Effekt übrigens, der aus Alien 1 geklaut ist.
So, wir haben einen totalen Radar aus einem über 30 Kilometer breiten Sektor. Und machen wir eine Diagnose-Check. Verzeihen Sie mir, das Radar ist möglicherweise funktionsgestört, aber das Infrarutsch ist völlig verrückt.
Am 2. Juli positioniert sich ein riesiges Raumschiff über der Erde und stört das globale Fernsehprogramm. Es entlässt mehrere kleinere, die aber immer noch groß genug sind, um die Innenstädte der Metropolen abzudecken. Am 3. Juli, ein Tag vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, beginnt der Angriff. Die riesigen schwarzen Untertassen positionieren sich über zentralen Gebäuden. in New York über dem Empire State und in Washington über dem Weißen Haus. Dann öffnen sie ihre Haut. Ein grüner Schimmer wird sichtbar und schließlich ein funkelnder Mechanismus. Eine Waffe genau in der Mitte des metallischen Körpers. Blitze zucken wie bei einem Generator, der sich lädt. Dann beginnt ein Strahl, Gebäude unter sich zu fixieren. Es knallt, die Gebäude platzen regelrecht. Alles fliegt in die Luft und die Flammen- und Druckwelle breitet sich konzentrisch über die Stadtlandschaft aus. Wie bei einem Stein, der ins Wasser fällt, oder wie bei einer Atombombe. Wir sehen es von oben. Die Druckwelle skelettiert die Häuser.
Die Zeit ist abgelaufen.
Aber wer Terminator 2 kennt, hat dies alles schon einmal gesehen. Dort ist die Zerstörung von Los Angeles wirklich ein visueller Schock. Ein kurzer Augenblick, der kaum mit Zeitlupe-Effekten in die Länge gezogen wird. Die Szene soll die Wirkung des Atomschlags demonstrieren in Terminator 2. Kurz und knapp und ohne dramatische Effekte, die nur falsch an einer solchen Stelle wären. Die Druckwelle rollt über die Stadt, die Flammen züngeln den Körper der Heldin an, bis die Welle ihr buchstäblich das Fleisch von den Knochen fegt. In Independence Day dagegen wird die Apokalypse zu einer schlechten Theaterbühne ausgeweitet. Die Protagonisten und Protagonistinnen, die uns zuvor in einer umständlichen Exposition mehr oder weniger nahegebracht wurden, jetzt rennen, fahren und fliegen sie vor dem Feuersturm weg. Die Präsidentenmaschine fliegt sogar mit ihm um die Wette. Und die Frau des Starfighter-Piloten kann sich in eine Nische eines U-Bahn-Tunnels retten, ihr Kind noch in die Ecke legen und dann ihren Hund vor den Flammen herbeirufen. Die ganze Apokalypse funktioniert mit einer solchen banalen Katastrophenfilmdramatik. Die Autos fliegen den Leuten um die Ohren, aber die Helden, sie retten sich. Und die Familien, sie werden nicht getrennt, aber die Schicksale sind trotzdem ergreifend. Danach, als alles in Schutt und Asche liegt, geht es darum, Mut zu zeigen. Bleiben wir noch ein wenig bei der Frau mit Kind und Hund. Vor dem Angriff war sie eine Striptease-Tänzerin. Sie ist übrigens Schwarze. Jetzt sammelt sie Überlebende ein, übt sich als Krankenschwester, sogar bei der verletzten Präsidentengattin, die ihr in die Hände fällt. Und was macht der Präsident indes? Er setzt auf die Air Force. Gut frisierte Marines lassen sich den Einsatz erklären und wollen IT mächtig in den Arsch treten. Aber natürlich wissen wir, was passieren wird. Die erste Gegenoffensive scheitert an den Schutzschilden der Raumschiffe. Auf dem sagenumwobenen Stützpunkt Area 51 schließlich, da, wo einem Popmythos der UFO-Szene zufolge die Army gegen das Wissen der Präsidenten ein abgestürztes UFO samt Insassen bereits seit 1947 versteckt hält, dort wird die Kommandozentrale eingerichtet. Nachdem auch die Atombombe nichts nützt, kommt aber ein Computerspezialist auf die rettende Idee. Er wird schließlich einen Computervirus in das System der Außerirdischen einschleusen, um die Schutzschilde der feindlichen Schiffe zu deaktivieren. Die vereinigte globale Air Force, vom modernen Alpha Jet der USA bis zur irakischen MiG-21, holt schließlich zum entscheidenden Gegenschlag aus. Die Raumschiffe brechen am 4. Juli, dem Independence Day, unter dem Hagel der letzten verfügbaren Raketen und dem heldenhaften Märtyrertum einiger Piloten auseinander. Die Helden schließlich fallen in die Arme ihrer Frauen und rauchen Zigarren. Ein Familienbild am Ende mit Kind Kegel und einem Präsidenten, der stolz auf seine Jungs sein kann. Independence Day, eine Art Top Gun-Version mit Außerirdischen, dürfte vermutlich alle Kassenrekorde brechen. Zumindest in den USA ist ihm dies bereits gelungen. Hier in Deutschland freuen sich alle über Roland Emmerich, den bescheidenen Schwaben, der nur 70 Millionen Dollar verpulvert hat. Und auch die Studenten der Ludwigsburger Filmhochschule für das Tüftle an den Special Effects eingespannt hatte. Der Film sieht in seinem amerikanischen Patriotismus aus, als wäre er von der Air Force selbst gesponsert, und die beiden Präsidentschaftskandidaten Clinton und Dole loben ihn um die Wette. Aber Independence Day ist nicht nur ein optimistischer Hurra-Film in der neuen Weltordnung, ein US-amerikanisches Märchen über die Grenzen und Wunder des Militärs und dem Mut einer Menschheit, die über die Nacht des 4. Juli in 4 Milliarden Amerikaner verwandelt wird. Die Menschheit ist tatsächlich ausgelöscht worden. Amerika dagegen hat die Ekstase der Demokratie erreicht. Die Amerikaner haben die letzte aller Schlachten gewonnen, ohne mehr als bloß 2 Atombomben einsetzen zu müssen. Das haben für sie die Außerirdischen besorgt. Wie es sich gehört, wird die Apokalypse zur großen Reinigung, die Platz für die Welt von morgen schafft, in der es dann keine lästigen Unterschiede mehr geben wird. Kaum ein Film zuvor hat den Zustand des Überlebens je mit einer solchen Vitalität aufgeladen. Nicht genug, dass in der Stunde der Not 2 Ehen geschlossen werden und zumindest bei dem Paar in schwarzer Hautfarbe eine Erotik dabei in der Luft liegt, die einfach Kinder zur Folge haben muss. Der Rausch der Sieger triumphiert über das etwas unglückliche Ende der nicht-amerikanischen Welt und berauscht sich an der ewigen Konservierung der uralten Tugenden, die sich in der Apokalypse wieder einmal bewährt haben. Der Feind kommt in Independence Day nicht von innen, wie einst bei den Terminator-Filmen, deren Botschaft immerhin die bessere Kontrolle einer wild gewordenen Rüstung war, oder wie in den Alien-Filmen, die das Monster schließlich als ein Produkt militärischer Interessen entlarvten. Der Feind kommt von außen, zieht als nomadisierendes Parasitenvolk durch den Weltraum und plündert Planeten aus. Darauf reagiert die Menschheit, also Amerika, mit der Solidarität der absoluten Familie und mit der Brutalität eines ungebrochenen Überlebens, das über jeden Selbstzweifel am Geschehenen erhaben sein kann. Nicht der Mensch hat Schuld an der Vernichtung, sondern die Fremden.
Versteck dich! Ich bin kein Jude.
Nobody is perfect.
Who's better than they are?
Aber die Ideologie ist nicht nur in den patriotischen Reden und Reflexionen des Präsidenten wirksam, die die Kamera immer auch zu unterstreichen versteht, sie ist auch in den faschistoiden Vorstellungen von Technik und Maschinen wirksam. Die Raumschiffe der Alien funktionieren nach 2 Prinzipien. Einerseits durch ihr Schutzschild, der sogar Atombomben aushält, aber bei seinem Wegfall einen riesigen metallischen Körper zurücklässt, in den das Hineinballern gewaltig Lust macht. Und zum anderen durch ihre riesige Strahlenwaffe, die völlig frei ist von der phallischen Hässlichkeit, die Waffen sonst haben. Wenn sich der Bauch der riesigen Untertasse öffnet, um die Waffe einzusetzen, so ist das tatsächlich ein Moment großer Schönheit. Und die UFO-Anhänger, die auf dem Dach des Hochhauses frenetisch den Augenblick feiern, erleben es auch in einem solchen Rausch. Als ob sich eine riesige Vulva öffnet. Und es ist noch nicht ganz klar, ob sie die Erdenkinder mitnehmen wird, denn genau solche Wünsche rufen die UFO-Freaks nach oben, oder ob es eine Geburt sein wird. Es scheint, als ob sich in dem kühlen, grünlichen Licht der magische Kontakt zu erfüllen scheint, die aus den bekannten filmischen Berührungen mit den Außerirdischen zu sprechen schienen. Aber was die naiven UFO-Anhänger treffen wird, ist nicht die kindliche Zärtlichkeit eines E.T., sondern der Tod. Es sind im Übrigen auch jene Bilder, die für das Plakat Pate standen und in beinahe jeder Illustrierten abgebildet wurden. In diesen Bildern lebt der Schauder, dass der Kontakt ohne beglückende Magie sein könnte, sondern verschlingend oder zerstückelnd. Der Höhepunkt des Films wird sich schließlich der bedrohlichen Erotik dieser Waffe bedienen. Die Starfighter feuern ihre Raketen in den mittlerweile schutzlosen Rumpf des Raumschiffes, das sich bedrohlich über der Kommandozentrale in der kalifornischen Wüste postiert hat. Langsam öffnet sich der Rumpf und gibt die Waffe frei. Die Schlacht scheint geschlagen, denn die Starfighter, die das Schiff umkreisen, haben ihre Raketen verschossen. Und plötzlich ist allen klar, dass es doch nur eine einzige bräuchte, die gezielt ins Innere abgeschossen das Schiff vernichten würde. Schließlich findet sich doch noch ein Jet mit einer Rakete an Bord. Es ist die Maschine jenes alten und etwas verschrobenen Vietnam-Veterans, der von sich behauptet, er wäre einmal von einem UFO entführt und dabei sexuell missbraucht worden. Als er seine Rakete abfeuern will, hat sie allerdings Ladehemmung. Schließlich entschließt er sich für den Opfertod und fliegt gerade noch rechtzeitig in die Strahlenwaffe hinein. Das grüne Licht erfüllt sein Cockpit, dann gibt es eine Explosion, die schließlich das ganze Raumschiff erfasst. Der von den UFOs sexuell Missbrauchte fliegt mit seiner phallischen Maschine in das Geschlecht des Raumschiffes. Es ist nur folgerichtig, dass es nach dieser seltsamen Penetration explodieren muss. Die leuchtende Strahlenwaffe unter dem riesigen, bauchigen Raumschiff ist offenkundig ein Ausdruck für massive Kastrationsängste. Denn diese Öffnung mit dem verführerischen grünen Licht spendet weder Lust noch Leben, sondern nur Tod und Zerstörung. So ist es fast schon logisch, dass zu ihrer Bezwingung eine Penetration nötig ist. Wahrscheinlich liegt darin das eigentlich Skandalöse an diesem sonst schon ziemlich schlechten Film. Es mag vielleicht böse sein, dem Regisseur solche Kastrationsängste zu unterstellen. Aber wer kennt sie eben nun mal vom soldatischen Mann, der die Kraft der verführerischen Frau fürchtet? Und Independence Day ist nun mal ein Kriegsfilm. Und zum anderen ist der Schritt von Kastrationsängsten zu paranoiden Drehbüchern schnell gemacht. Und Independence Day ist von einer gewaltigen Paranoia erfüllt. Vor allem eine Angst vor Maschinen. Überhaupt vor Vorgängen, bei denen etwas produziert wird, egal ob es Politik ist, Krieg oder einfach unversöhnliche Widersprüche. Maschinen also, die sich nicht durch Penetration besiegen lassen, weil sie nun mal komplizierter funktionieren als die Raumschiffe herumstreunender Aliens, die es an keinem Ort lange aushalten können. Wo es doch in Amerika so schön ist.
Wohin fliegen Sie gerade? Die Leitung ist tot, Sir.
Zwei weitere wurden über dem Atlantik entdeckt. Eins bewegt sich in Richtung New York, das andere ist auf dem Weg hierher.
Wie viel Zeit haben wir?
Weniger als 10 Minuten.
Der Film Independence Day von Roland Emmerich läuft in Freiburg in mehr als einem Kino.
Hier werden enthäutet wie Tomaten kurz in siedendes Wasser, dann lassen sie sich mühelos abziehen und dann werden die Früchte halbiert und mit Zitronensaft beträufelt. Dann in Zuckerwasser, das mit Vanillemark gewürzt wurde, aufkochen. Die Pfirsichhälfte mit der Wölbung nach oben in eine tiefe Platte legen, das Zuckerwasser einkochen und mit pürierten Himbeeren, ja, Himbeeren gibt es also immer noch frische, also das Zuckerwasser mit pürierten Himbeeren vermischen und über die Pfirsiche geben. Ich mag diese Obstdesserts am liebsten ein bisschen lauwarm und dazu eiskalte Schlagsahne oder Vanilleeis oder halt beides. Das sage ich wegen der Kalorienbomben nur ganz leise. Dessert der Woche Nummer 2, Zwetschgen halbieren und dachziegelartig auf eine Platte oder Lasagneform stellen. Nicht legen, stellen, damit auch viel drauf geht. Die rohen Zwetschgen mit stinknormalen Streuseln bestreuseln, also die vom Streuselkuchen, und im Backofen backen, bis die Streusel hell und die Zwetschgen am Köcheln sind. Es dauert so vielleicht 30 bis 40 Minuten. Wie Streusel gehen? Butter, so ungefähr 100 Gramm, mit Mehl, Zucker, etwas Salz und Zimt verkneten. Und so viel Mehl dazu tun, bis so Böllele entstehen. Es ist relativ viel Mehl, man glaubt's gar nicht. Also diese Zwetschgenspeise ist schon ein halbes Mittagessen. Und wenn man dann noch eine schöne Tomatensuppe aus frischen Tomaten mit Reis dazu macht, könnte man schon satt werden. Schnell noch zu den Preisen. Pfirsiche gibt schon das Kilo zu 3,50 Mark, Zwetschgen das Kilo zu 2 Mark. Und noch was ist zu konstatieren. Das Salatangebot ist begrenzt, weil es letztes Wochenende nur ganz wenig geregnet hat, obwohl doch so garstiges Wetter war. Es ist einfach zu trocken für Salat und der, der angeboten wird, musste in den meisten Fällen künstlich beregnet werden. Aber alle Gemüse werden noch angeboten. Und Zuckermaiskolben, da braucht man keine im Supermarkt zu kaufen, die auf einer Styroporschale liegen und ganz von Plastikfolie umhüllt sind. Kritischen Einkauf wünscht die Marktberichterstatterin Ingeborg Zeitz.
Ja, Frau Zeitz, wenn ich kurz stören darf, kann es sein, dass Sie die Blumen heute vergessen haben?
Jesus, die Blumen, habe ich die vergessen? Das gibt's ja gar nicht, aber ich habe so lange geschwätzt. Also, es gibt immer noch Sonnenblumen und Gartenrosen, die remontierenden Sorten. Wissen Sie, was das ist?
Nee, keine Ahnung.
Also es gibt doch Remontuhren. Da drückt man auf ein Knöpfle und dann schlägt es nochmal die Zeit. Und so gibt es Remontrosen, die blühen also das erste Mal im Juni und jetzt nochmal, also das wiederholte Blühen.
Ja, wunderbar, habe ich wieder was gelernt im Morgenradio.
Also, und dann gibt es noch natürlich die Astern und die Herbstastern, die man ein bisschen kühl stellen muss, damit sie schön recht lang halten. Also ich denke, es gibt
was. Sind denn Ihre Favoriten, Frau Zeitz? Ihre Favoriten? Welche Blumen?
Ah, ich würde jetzt Rosen nochmal kaufen.
Nochmal die Rosen.
Ja.
To stay, what will I do from now on?
geladen wurde. Schon kurz nach dem Brandanschlag vom 18. Januar dieses Jahres auf das Asylantenheim in der Lübecker Hafenstraße konnte die Nation kollektiv aufatmen. Die Staatsanwaltschaft präsentierte nämlich den Libanesen Safwan Eid, der dem ihnen unbekannten Rettungssanitäter Jens L. die Tat gestanden haben sollte. Lübecks Bürgermeister Bouillon schien umsonst in die Kamera geweint und gelichterkettet zu haben. So einfach ist es nämlich dann doch nicht, von wegen interner Hausfehde und Umzugswünsche der Familie Eid. Merkwürdige Konstruktionen und schlampige Ermittlungen. Damit lässt sich dann auch ein Haftbefehl schwer untermauern. Im Juli wird Safwan Eid dann auch tatsächlich aus der Urhaft entlassen. Natürlich nur bis zum jetzigen Prozess. Denn Mensch ist ja so lang schuldig, Senkspuren hin oder her, bis seine Unschuld erwiesen ist. Zur ersten Prozesswoche führten wir ein Interview mit dem antirassistischen Telefon in Lübeck, die den Prozess verfolgen.
Der Prozess ging dann mit etwas Verspätung und auch ansonsten relativ schleppend los. Am ersten Tag ist eigentlich nur Folgendes Interessantes gewesen, die Aussage von Safwans Vater in die Richtung, dass er deutlich gesehen hat, dass nachdem er einen Knall von einer Explosion gehört hat, die Flammen zunächst im hölzernen Vorbau im Erdgeschoss begonnen haben. Und das ist ja ein starkes Indiz dafür, dass es sich eben um einen rechtsradikalen Anschlag von außen dabei doch gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat dann versucht, den Zeugen in Widersprüche zu verwickeln, hat sich dabei an sprachlichen Kleinigkeiten aufgehängt und das Ganze führte dazu, dass zusammen mit den Schwierigkeiten der Übersetzung, die sowieso vorhanden waren, das Ganze also zusehends dazu einer Farce wurde und schließlich Safwans Vater die Aussage abgebrochen hat und gesagt hat, unter den Umständen sagt er da heute nichts mehr. Gleichwohl ist es aber auf jeden Fall so gewesen, dass eben sowohl Safwans Vater als auch gestern nochmal seine Schwester bestätigt haben, sie haben einen Knall gehört und dann haben sie Flammen gesehen eben an diesem hölzernen Vorbau. Und gestern war es zudem so, dass dann auch Safwan ausgesagt hat und seine Schilderung von der Brandnacht gegeben hat. Heute waren sich, also sowohl wir hatten diesen Eindruck, als auch die Presse war sich heute Morgen darin weitgehend einig, dass Safwan da sehr ruhig und souverän, also eine sehr glaubwürdige Schilderung abgegeben hat. Alle Widersprüche, die die Staatsanwaltschaft versuchte zu entdecken, da überzeugend ausgeräumt hat und eben auch zu diesem berühmten Gespräch mit dem Sanitäter, das ein angebliches Geständnis enthalten soll, eben gesagt hat, wie sich das aus seiner Sicht abgespielt hat, dass er eben nicht gesagt hat, wir waren das, woraus das Geständnis konstruiert wird, sondern dass er gesagt hat, die waren das und eben auf Nachfrage des Staatsanwaltes, wer denn die sein, eigentlich nur lapidar erklärt hat, die, das sind die Nazis, das weiß doch eigentlich jeder. Ja, am nächsten Montag wird ein sehr spannender Prozesstag werden. Da wird dann Jens L., der Hauptbelastungszeuge, also der Sanitäter, der das Geständnis gehört haben will, aussagen. Und dann wird man sehr genau hinhören müssen da, ob der gleichfalls in der Lage ist, eben eine widerspruchsfreie und überzeugende Darstellung seiner Version zu geben. Die vier Verdächtigen aus Grevesmühlen, also die deutschen Rassisten, die höchstwahrscheinlich die tatsächlichen Täter dieses Anschlages sind zurzeit noch nicht geladen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Verteidigung die als Zeugen eben noch nominieren wird. Und wenn das passiert, wird gegen Ende des Prozesses da sicherlich nochmal, also es dann nochmal ganz spannend werden, ob es dann eben vor Ort gelingt, die in Widersprüche zu verwickeln und damit eben klarzumachen, in welche Richtung die Täter tatsächlich gesucht werden müssen.
Und was die mutmaßlichen Täter angeht? Gerade hier scheint sich die Staatsanwaltschaft nicht mit investigativem Übereifer auszuzeichnen.
Das Ermittlungsverfahren ist offiziell seit dem 8. Mai eingestellt und auf alle neuen Erkenntnisse, die seitdem aufgetaucht sind, und das sind insgesamt nicht wenige, die also eigentlich alle Teile gestützt haben, warum die als verdächtig gelten müssen, nämlich dass sie ein Motiv haben, Ausländerhass, dass sie am Tatort mehrfach gesehen worden sind und dass sie eben diese Brandspuren hatten, die sie bis heute nicht widerspruchsfrei erklären können. Zu all diesen Punkten gab es eigentlich weitere Erkenntnisse, die das weiter untermauert haben Aber lapidarer Kommentar der Staatsanwaltschaft war immer, das interessiert uns gar nicht und die Spur ist längst abgearbeitet.